Guten Morgen. Wir tauchen heute weiter ein in eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und dort geht es auch unter anderem, dass jemand einen neuen Namen bekommt. Und als ich so darüber nachgedacht habe, soeben ist mir eine kleine Anekdote eingefallen, die sich in Bayern abgespielt hat, so an der tschechischen Grenze. Nach den Ferien ist Einschulung und da kommen die Buben in die Schule aus dem bayerischen Bergdorf und der Lehrer stellt sich vor, wie er heißt und dann fragt er den Ersten, und wie heißt du? Und dann sagt er, ich bin der Hannes. Und dann sagt der Lehrer zu ihm, zu Hause darfst du der Hannes sein. Aber hier in der Schule heißt du Johannes. Dann kommt der Zweite und er wird gefragt, und wie heißt du? Ich räume noch ein bisschen auf hier. Und dann kommt der Zweite, und wie heißt du? Und dann sagt er, ich bin der Sepp. Und dann sagt der Lehrer zu ihm, zu Hause mögen sich dich Sepp nennen und Seppel, aber hier in der Schule bist du der Josef. Dann kommt der Dritte und er sagt, wie heißt denn du? Und dann sagt er, ich weiß schon, Herr Lehrer, wie das läuft in der Schule. Zu Hause bin ich der Kurt, aber hier in der Schule heiße ich Joghurt. So kann es gehen. Ich habe ja einen Molkerei-Hintergrund, deshalb finde ich diese Geschichte noch so schön. Wir kommen ja aus der Geschichte von Jakob. Daniel hat vor 2 Wochen, mein Kollege, ihr kennt ihn nicht alle, mein Kollege hat vor 2 Wochen über die Geschichte gepredigt von Geber- und Nehmermenschen, und er hat das am Beispiel von Jakob aufgezeigt. Die ganze Geschichte kurz überflogen. Und am Montag haben wir dann im Büro darüber gesprochen und gesagt, Mensch, die Geschichte ist so inspirierend, da machen wir noch mehr draus. Und so hat er dann am vergangenen Sonntag über die Frau, die keiner will, gepredigt, nämlich die Lea mit den trüben Augen. Ihr erinnert euch vielleicht. Heute wird es darum gehen, und das ist die dritte Predigt zu dieser Vätergeschichte, wie man sie in der Bibel nennt. Heute wird es darum gehen, einer, der um den Segen kämpft, um den Segen kämpfen. Und das ist Jakob. Daniel hat die Geschichte ganz kurz gestreift und ich werde sie heute Morgen vertiefen. Nur zur Erinnerung ganz kurz, Jakob hat ja den Segen von seinem Vater erschlichen. Den Vatersegen betrogen. Er hat seinen Vater betrogen, indem er sich so Ziegenhaut auf die Ziegenfell auf die Arme gemacht hat und dem Vater gesagt hat, er wäre Esau, und er hat die Schwäche des Esau, der hatte Hunger und hat die Schwäche ausgenutzt und dann diesen Segen erschlichen. Und Esau wurde darüber ziemlich sauer und dann musste Jakob fliehen. Und Jakob ist geflohen zu Laban, einem Großgrundbesitzer mit großen Herden. Und dort hat er die beiden Frauen entdeckt. Die Rahel, eine wunderschöne Frau. Und dann eben die Lea, die Erstgeborene, die irgendwie trübe Augen hatte und so weiter. Eine Frau, die jetzt nach Maßstäben der damaligen Zeit wohlgemerkt nicht so schön war. Und dann hat er um diese beiden Frauen gedient. Und hat dann beide geheiratet, wurde dann, das ist das Spannende, von diesem Laban betrogen und beschissen und belogen. Genau das, was er gemacht hat, ist ihm widerfahren. Und jetzt bekommt dieser Jakob den Auftrag von Gott, zurückzugehen zu Laban, seinem Bruder Esau. Kehr um und geh zurück in das Land deiner Väter. Und da ist ja Esau. Und er hört die Stimme von Gott, der ihm das sagt. Und jetzt wird es natürlich heikel. Wie wird das ausgehen, wenn ich heimkehre und zu Hause bin bei meinem Bruder? Wie wird der mich empfangen? Und dann lesen wir die ganz normale Reaktion. Jakob schickt Boten zu seinem Bruder und dann kommen die zurück. Und die sollen Esau die Nachricht überbringen, ich bin Jakob, so beginnt's, und er schärft ihnen ein, ihr müsst das genauso sagen, ich bin Jakob, dein Diener, bin jetzt bei Laban gewesen, dort habe ich mir viele Rinder, Esel, Schafe und Ziegen sowie Diener und Mägde erworben. Also Jakob wurde sehr wohlhabend, viele Kamele, viele Ziegen, viele Schafe, viele Rinder und auch eine ansehnliche Sippe hat er zusammengebracht. Jetzt sende ich dir, er bezeichnet ihn meinem Herrn, sende ich dir, meinem Herrn, diese Nachricht und hoffe, dass du uns großzügig aufnimmst. Man merkt, Jakob ist unsicher, er hat schon Angst. Wird das gut gehen, wenn ich meinem Bruder, den ich betrogen habe, wenn ich dem begegne? Und die Boten kommen zurück und sie melden, Esau ist schon auf dem Weg zu dir, 400 Mann begleiten ihn. Also Jakob zieht Richtung Esau und der zieht ihm schon entgegen mit 400 Mann. 400 Mann. Und die Reaktion von Jakob ist ja ganz normal. Da bekam Jakob furchtbare Angst. Er hat wackelige Knie bekommen. Er hat furchtbare Angst bekommen. Er hat geschlottert vor Angst. Das ist jetzt die Situation. Und was tut man, wenn man Sorgen hat und Angst hat und nicht mehr weiter weiß? Not lehrt beten, sagt der Volksmund. Und dann betet Jakob, Herr, du Gott meines Großvaters Abraham und meines Vaters Isaak, du hast zu mir gesagt, kehre zurück in deine Heimat zu deinen Verwandten, ich werde dafür sorgen, dass es dir gut geht. Ich habe es nicht verdient, dass du so viel für mich getan und immer wieder deine Versprechen eingehalten hast. Er erinnert, ich bin schon ein krummer Hund und ich habe es nicht verdient, das Gute, das Gott mir alles gegeben hat. Als ich damals den Jordan überquerte, besaß ich nur einen Wanderstock. Ich war auf der Flucht, ich bin abgehauen. Und nun komme ich mit zwei großen Gruppen von Menschen und Tieren hier an. Und dann kommt die Bitte, 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 Gott, rette mich vor meinem Bruder Esau. Ich habe große Angst. Mir steht der Angstschweiß auf der Stirn, dass er uns alle umbringt, die Frauen und auch die Kinder. Das ist die Situation. Und dann hat Jakob eine schlaflose Nacht vor sich. Das kann man sich vorstellen. Wir haben schlaflose Nächte, wenn wir Prüfungen haben. Abi-Prüfungen. Die Annelie hat nächste Woche eine Prüfung in ihrem Studium. Da hat man schlaflose Nächte. Und so hat Jakob eine schlaflose Nacht vor sich. Und man denkt sich meistens verschiedene Horrorszenarien aus. Was wird sein und wie wird er mir begegnen? Was wird er sagen? 400 Mann und ich habe meine Frau, meine beiden Frauen und Kinder und eine Menge Esel und Schafe. Aber mehr habe ich nicht. Ich habe keine Krieger dabei. Wie wird das ausgehen? Wird es ein Gemetzel gehen? Geben sind wir am Ende alle tot. Das ist die Situation. Jakob hat eine Heidenangst. Eine Sauangst. Und dann lesen wir weiter. Nun, nur er blieb noch allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen in der Nacht und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag. Jetzt kommst du dran, Jörg. Ich suche jemanden, dem ich einen harten Schlag auf die Hüfte versetzen kann, damit das Ganze auch echt wirkt, wie Jakob dann nachher gehinkt hat. Der Jörg hat gesagt, er überlegt sich, ob er sich bereit erklärt, aber wahrscheinlich nicht, sonst wäre er hier. Also. Er gab ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, der Mann, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Ein heftiger Kampf ist entbrannt. Ihr seht es gleich auf dem Bild. Ein heftiger Kampf ist entbrannt. Ihr seht hier, wie der Jakob auf den Mann losgeht, wie er ihn angreift. Jakob war kräftig und er hat gegen diesen Menschen gekämpft. Hier seht ihr den Mann mit Engelsflügeln, aber Jakob wusste zu dem Zeitpunkt noch nichts von Gott, denn es heißt dort ganz einfach, ein Mann kämpfte mit ihm, ganz einfach ein Mann. Mehr steht dort nicht, es war ein Mann. Die Einsicht kommt erst später, ein Mann greift ihn an und die geraten heftig, heftig aneinander. Interessant ist, dass er nachts angegriffen wird. Interessant ist auch, dass der Mann sagt, bis zum Morgengrauen lass mich los. Was ist das für eine Gestalt? Kann der nur im Dunkeln kämpfen? Verliert er die Kraft, wenn es hell wird? Manche sagen, war es ein Dämon? Eine finstere Gestalt, die nur in der Finsternis kämpfen kann? Kann er nur im Verborgenen kämpfen? Ist es ein Engel der Dunkelheit, der das Licht fürchtet? Und der Schreiber sagt, es war ein Mann. Es war einfach ein Mann. Aber es ist verwunderlich, dass er sagt, am Morgengrauen lass mich los. Meine Kraft schwindet, ich muss gehen. Die haben in der Nacht gekämpft. Manche sagen, tiefenpsychologisch, es sind die Schatten von Jakob. Er kämpft gegen seine Angst, gegen seine Schatten, gegen das abgrundtief Böse in sich. Es gibt viele Möglichkeiten und ich will die nur kurz ansprechen und dann aber auch gleich weitergehen, dass wir uns nicht verlieren. Aber Jakob erwiderte in diesem Kampf, und das ist spannend, er sagt, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Ich lasse dich nicht eher los, ihr seht es hier, bis du mich gesegnet hast. Aus dem Ringen, es war ein Ringkampf, aus dem Ringen, aus dem Kämpfen, wird ein Fest klammern. Jakob klammert sich am Ende fest an diesen Mann. Und er sagt, ich lasse dich nicht los. So wie Kinder manchmal ihre Eltern halten, den Papa halten, sagen, Papa, bleib hier, geh nicht weg, Papa. Du musst erst noch das und jenes machen. Du musst mir erst noch ein Eis holen, was auch immer. Du musst mir erst noch was geben, ich lasse dich nicht los. So klammert sich dieser Jakob am Ende des Kampfes an diesen Mann und sagt, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und das ist ein starkes Bild, weil wir ja später wissen, dass Jakob mit Gott ringt. Man könnte sagen, Jakob tut Gott Gewalt an. Er kämpft mit ihm und er tut ihm Gewalt an. Er umklammert ihn, er hält ihn fest und er sagt, ich lass dich nicht los, bevor du mich nicht gesegnet hast. Ich lass dich nicht los. Ich tue dir Gewalt an. Ich weiß nicht, ob wir Gott schon mal in dem Sinn Gewalt angetan haben und gesagt haben, ich lass dich nicht los, Gott. Ich klammer mich so an dich, ich lass dich nicht los, es sei denn, du schenkst mir deinen Segen. Und das war hier konkret der Segen, dass ich nicht sterben muss, dass mein Bruder mich nicht umbringt. Das war ein konkreter Hintergrund, den er hatte. Und wenn ich kämpfe auf meinen Knien, singen wir in einem Lied. Und ich denke mal, so wenn ich dann so in die Runden schaue, auf mich schaue, wann war ich das letzte Mal auf den Knien? Und habe gesagt, Gott, bitte erbarm dich über mich, erbarm dich. Ich bin kraftlos, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Gehen wir dann noch auf die Knie, halten Gott fest wie dieser Jakob? Oder in unserer Sattheit sagen, ja, es wird schon irgendwie werden. Es geht immer irgendwie gut aus. Es gibt ja diesen schönen Satz, und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Irgendwie wird schon wieder hell werden. Jakob kämpft. Und wenn wir solche alttestamentlichen Geschichten, neutestamentliche anschauen, geht es ja nicht darum, dass wir die von außen betrachten und sagen, kann das sein? Und wie soll das gewesen sein? Und überhaupt, wer hat das überhaupt geschrieben? Wenn wir so denken, nehmen wir diesen Geschichten die Kraft, die Power. Wenn wir so denken und sagen, wo bin ich Jakob? Und wo bin ich Lea? Und wo bin ich Esau? Wenn wir beginnen, uns mit den Gestalten zu identifizieren, dann wird es kraftvoll, auch in unserem Leben. Die Frage stellt sich, kann ich und darf ich oder soll ich mit Gott um den Segen kämpfen? Kann ich das? Darf ich das? Und sagen, Gott, ich lass dich nicht mehr los. Ich lass dich nicht mehr los. Ich lass dich nicht mehr los, bevor du mir den Segen gegeben hast in dieser Situation. Ich lass dich nicht mehr los. Ende, fertig, Schluss. Ich werde dir so lang in den Ohren liegen. Das ist alles andere als das, was wir kennen. Man bezeichnet das ja heute eine Ponyhof-Spiritualität. So alles nett und harmlos, ein paar Ponys rennen rum, die werden gestreichelt, die wirren ein bisschen, die werden ein bisschen geputzt, aber die sind alle harmlos. Und man sagt, im Westen ist die Spiritualität, das Ringen mit Gott, zu einer Ponyhof-Spiritualität gekommen, verkommen. Der christliche Glaube an Gott ist einer, der beschwichtigt. Einer, der uns über die Haare streichelt, der uns besänftigt, der uns beruhigt und sagt, wird alles gut, Marius, reg dich nicht auf, es wird alles gut und es wird, kommt, wie es kommt und es wird gut, aber bitte nicht zu viel Gott ins Spiel bringen und schon gar nicht kämpfen und ringen. Das ist ein großes Defizit. Die Sattheit ist der Feind allen geistlichen Lebens. Wenn wir nicht mehr hungrig sind nach dem Wirken Gottes, es herbeisehnen, dann sind wir satt und dann stirbt alles. Es erschüttert mich immer wieder, wenn ich aktuell lese über das Verständnis unserer heutigen Spiritualität in der westlichen Kirche, dass eine Sattheit herrscht und dass wir eine Beruhigungsspiritualität pflegen, weil wir einfach satt geworden sind. Was heißt eigentlich Segen? Was will Jakob da, wenn er sagt, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Man könnte sagen, segnen meint, jemand eine heilvolle Kraft zu wünschen. Wenn ich sage, Samuel, der Herr segne dich, wünsche ich dir seine heilvollen Kräfte, den Heiligen Geist, der in dir Raum nimmt. Wenn man jemand segnet im alttestamentlichen Sinn, dann spricht man ihm Schutz zu im bedrohten Bereich des Lebens. Man spricht ihm Entwicklung und Wachstum zu, Kinderreichtum, die Felder sollen viel Frucht bringen, die Kühe sollen trächtig sein. Das ist Segen, den man zuspricht. Das vierte ist, dass man jemand in der Gottesbeziehung Versöhnung zuspricht, nämlich Gnade. Und das Letzte, das der Segen beinhaltet, ist Frieden im zwischenmenschlichen Bereich. Wenn ich sage, Andi, der Herr segne dich, dann meine ich, er beschütze dein bedrohtes Leben, dein biologisches Leben. Er schenkt dir gute Entwicklung in deiner Ehe, in der Kindererziehung, auf dem ganzen Hof. Und er schenkt dir Gnade, dass die Beziehung zu ihm bestehen bleibt. Und er schenke dir Frieden in deinem Dorf, in dem du wohnst. Und Frieden mit deinen Kühen und den Hunden, die in Eirach rumrennen. Allumfassenden Frieden. Frieden mit Gott und Frieden mit dir selber, mit deiner Geschichte als Landwirtssohn, der in Eirach lebt, eine Biogasanlage betreibt. Umfassender Friede. Das ist das, was man jemand zuspricht. Und Jakob kämpft um diesen Segen und jetzt ganz besonders eben um den Segen, dass er beschützt wird im bedrohten Bereich des Lebens, denn er hat Angst, dass sein Bruder ihn umbringt. An Gottes Segen, sagt man so schön, ist alles gelegen. Und das stimmt, der Volksmund hat recht, auch wenn er gar nicht realisiert, was er da sagt. Wie kann ich meinem Bruder Esau begegnen, ohne zu sterben? Und dann in diesem Ringen, in diesem nächtlichen Ringen, in diesem Kampf, fragt auf einmal der Mann, wie heißt du? Fragte der Mann. Und dann antwortet Jakob, ich heiße Jakob. Das ist so ein kleines Sätzlein, dass man sagt, wie heißt du? Und er sagt, Samuel heiße ich. Und der Satz, der hat es in sich. Denn Jakob sagt mit nichts anderes, und das ist im Alten Testament so, Namen bringen das Wesen des Menschen zum Ausdruck. Namen sind nicht nur Schall und Rauch, sondern sie bringen das Wesen dessen zum Ausdruck, der den Namen trägt. Und Jakob sagt hier nichts anderes als, ich bin ein Betrüger. Ich bin ein Schlitzohr. Ich bin ein Lügner. Wie heißt du, sagt der Mann. Und Jakob sagt, ich heiße Jakob. Und Jakob meint, ich bin ein Betrüger. Ich bin ein Schlitzohr. Ich bin ein krummer Hund. Das bin ich. Und es ist wichtig in dieser Segenskampf. Wie heißt du? Ich habe mir die Frage gestellt, wenn Gott zu mir sagen würde, Thomas, wie heißt du? Was würde ich sagen? Und mir sind einige Geschichten eingefallen, wie ich meine Eltern betrogen habe. Als junger Bursche mit 12 wollte ich unbedingt einen Hund haben. Und meine Eltern haben gesagt, vor allen Dingen meine Mutter, du bekommst keinen Hund. Und dann habe ich mir einen Hund erschlichen. In unserem Dorf waren Welpen. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, mein Freund Rainer, der will einen Hund, der kommt heute Abend und ich hole das kleine Hündchen jetzt schon zu mir, zu uns und dann holt ihn der Rainer. Und der Rainer, das war abgesprochen, hat dann um 18, 19 Uhr angerufen und meiner Mutter gesagt, ich kann heute nicht mehr kommen. Der Thomas soll den Hund bei sich behalten, ich hole ihn morgen ab. Und dann ging es am anderen Tag auch nicht. Weil der Rainer verhindert war. Und am dritten Tag ging es auch nicht, weil der Rainer verhindert war. Und dann war das Hündchen halt da und meine Mutter sagt, dann palt halt den Hund. Ich habe später mit dir geredet und sie hat gesagt, ich habe schon gewusst, dass du ein Schlitzohr bist. Und dass da was nicht stimmt in der Geschichte mit dem Rainer. Und so sind mir Geschichten eingefallen, wo ich denke, ja, wenn Gott sagt, wie heißt du, ich würde sagen, ich bin auch ein Schlitzohr. Und ich übertreibe manchmal und. Und das ist wichtig. Wie heißt du? Und er sagt, Jakob, ein Betrüger bin ich, das bin ich. Und das ist ja hochspannend in dieser Geschichte. Gott teilt seinen Segen nicht aus auf moralisch hochstehende Menschen, die toll sind, die moralisch einwandfrei sind, auf die Eliten, sondern genau auf solche krummen Hunde. Gott ist nicht angewiesen, wenn er segnet, auf unser moralisch einwandfreies Leben. Das sagt die Geschichte auch. Er will nur, Matthias, dass du ehrlich wirst. Das ist alles. Dass du sagst, ich heiße Matthias und ich bin ein Punkt. Das bin ich. Er will und braucht keine perfekten Menschen, denn perfekte Menschen, moralisch hochgestellte Eliten, die schauen immer auf andere herunter. Das sind die Besseren. Wenn ihr so wärt wie ich und wenn ihr so denken würdet wie ich, dann wird es auf dieser Welt anders aussehen. Das sind die Überlegenen und Stolz ist die Sünde schlechthin. Deshalb nimmt Gott Menschen, die am Boden liegen, in der Hoffnung, dass die dann barmherzig mit anderen umgehen, weil sie selber aus der Gosse kommen. Ich sage nachher noch ein paar Worte dazu. Stolperer und Hinkende werden demütig und erreichen Stolperer und Hinkende. Wenn ich als Nicht-Hinkender, als moralisch Überlegener zu Menschen gehe, die Gott nicht kennen, komme ich immer von oben herunter. Aber wenn ich wie ein Jakob komme, ein Stolperer und ein Hinkender und ein Betrüger, der den Segen bekommen hat, dann werde ich anders Menschen begegnen. Und Jakob, und dann geschieht es in dieser Geschichte, wird ein anderer Mensch durch den Kampf und durch den Segen, den er erhält. Gott transformiert sozusagen, verwandelt diesen Jakob von seinem Wesen her, nimmt von ihm den Namen des Hinterlistigen und er sagt, du sollst nicht mehr Hinterlistiger heißen, du sollst nicht mehr Betrüger heißen. Du bekommst einen neuen Namen und der neue Name heißt Israel. Du bekommst einen neuen Namen. Die Voraussetzung war nur, dass er ehrlich wird. Und sagt, ich bin ein Betrüger. Und dieser Betrüger bittet jetzt um den Segen Gottes. Aber ich bin ein Betrüger. Und er bekommt den Segen, wird transformiert, bekommt einen neuen Namen. Und das ist wichtig für uns. Transformation geschieht eben nicht überwiegend auf dem Ponyhof, sondern Transformation geschieht im Kampf. Im Kampf mit Gott, im Kampf mit meinen dunklen Seiten, im Kampf mit mir selber, im Kampf mit den Dämonen. Dort geschieht Transformation. Im Leid und in der dunklen Nacht der Seele, sagen die Mystiker. Wenn es dunkel wird, dort geschieht Transformation. Also stellt euch diesen Kämpfen, sagt uns Jakob. Rennt nicht davon. Ringt mit euren Schatten, ringt mit Gott, ringt mit Dämonen, kämpft. Aber vor allen Dingen seid ehrlich. Das ist das, was Gott segnet. Und dann geht es ganz einfach weiter. Gott sagt zu ihm, du heißt fortan Jakob. Du bekommst einen neuen Namen. Und damit sagt er ganz viel. Man könnte es so überschreiben, vom Segen haben wollen zum Segen sein sollen. Vom Segen haben wollen. Ich will den Segen, wird er zum Segen. Denn er wird eingereiht in die alte Geschichte von Abraham und von Isaak. Und er wird der Segensträger. Durch Israel soll die ganze Welt gesegnet werden. Er wird eingereiht in diese Segenslinie vom Empfangenden, wenn wir bei Daniel wären, vom Nehmermensch, der will, zum Geber. Er wird transformiert, er wird zum Segen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Segen heißt hier nicht, du sollst andere segnen. So Samira, gehen ihr die Hand auflegen und sei gesegnet. Das darf man auch tun. Sondern er sagt, Gott sagt, du sollst ein Segen sein. Und es ist was anderes. Ein Segen sein heißt, ich trete auf und bin irgendwo und werde durch meine Gegenwart zum Segen für andere. Und das hat damit zu tun, zum Beispiel, wie man einander anschaut. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Das heißt, der Herr blicke dich freundlich an. So wirst du zum Segen für einen Menschen. So einfach. Indem ich jemanden freundlich anblicke, werde ich zum Segen. Und ich muss nicht mal vom Daherlabern. Ich werde zum Segen, so wie ich blicke. Das gute Wort Eulogeo heißt ja wörtlich segnen, indem ich das gute Wort ausspreche und viele, viele andere Dinge. Die Worte mancher Menschen sind wie Messerstiche, Sticheleien, ihr kennt das. Die Worte weiser Menschen oder segnender Menschen sind heilsam. Die bringen Heilung. Das ist damit gemeint, du sollst ein Segen sein. Und da können wir natürlich uns fragen, was für eine Spur ziehen wir hinter uns her? Eine Spur, wo Menschen aufblühen, wo Menschen ihre Bestimmung finden, wo Menschen Sicherheit finden, wo Menschen Gnade finden. Was ziehen wir für eine Spur? Und das ist unser Leben. Mahatma Gandhi hat es ganz einfach gesagt, my life is my message. Mein Leben ist meine Botschaft. Und Christen, die den Segen empfangen haben in Christus, die werden zum Segen. Hoffentlich, hoffentlich. Und sollten vielleicht gar nicht so viel fromm daherreden, sondern in ihrem Sein sind sie Segen. So, ihr dürft jetzt eine kleine Übung machen, die gehört jetzt dazu, indem ihr zum Segen werdet für eure Nachbarsitzer, indem ihr sie einfach mal freundlich anlächelt, so gut es geht. Ganz einfach. Wenn Menschen hierher kommen, einander anschauen, einander begrüßen, vielleicht sogar miteinander weinen, dann gehen sie heim und sagen, es war ein Segen hier. Wieso auch immer, es hat meinem Leben gut getan. Ihr sollt und ihr werdet ein Segen sein. Vom Segen haben wollen, wird Jakob zum Segen sein sollen. Er wird zum Segen für andere. Und die Geschichte geht weiter und dann fragt Jakob, das muss er ja, ist ja klar. Er will ja Gott auch in eine Schublade stecken wieder. Und er sagt zu dem Mann, wie ist denn dein Name, fragte Jakob zurück. Und jetzt will er schon wieder wie Besitz ergreifen. Sag mir, wie du heißt, Jörg, und dann kann ich dich in eine Schublade stecken. Denn Namen sind Programm, ich habe es erwähnt. Und dann sagt der Mann, warum willst du das wissen? Entgegnet der Mann nur, dann segnete er ihn und er ging weg. Ende. Und jetzt sind wir noch bei der Frage, wer ist denn Gott in dieser Geschichte? Sag mir deinen Namen. Und jetzt verweigert sich Gott. Wenn ich vorhin gesagt habe, mit Gott soll man kämpfen um den Segen, ringen, dranbleiben, hartnäckig sein. Gibt es eine Grenze, wo Gott sagt, jetzt genügt's, jetzt reicht's. Gott entzieht sich auch unserem Zugriff letztendlich. Denn er verweigert dem Jakob seinen Namen. Ich sage dir den Namen nicht. Er verweigert ihn einfach. Ihr kennt die Geschichte von Abraham und Gott, wo sie um Sodom und Gomorra ringen und kämpfen. Und am Schluss des Runterhandelns heißt es dann einfach, und der Herr ließ Abraham stehen und ging weg. Bis 5. Und da ist Ende. Ende Gelände. Und er ließ ihn stehen und er ging einfach weg. Gott verweigert sich. Gott will, dass wir mit ihm kämpfen und ringen, aber es gibt eine Grenze, wo er sich ganz einfach verweigert und sagt, jetzt genügt's, Ende. Wer ist dieser Gott? Ich mag eine Aussage und sage, Gott ist nie anders als Jesus. Gott ist nie anders als Jesus. Denn Jesus ist die höchste Form der Gottesoffenbarung. Wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Wenn ihr Gott kennenlernen wollt, müsst ihr auf Jesus schauen, auf seine Stories in der Bibel. Dann sehen wir immer wie durch Jesus Gott. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, er hat ganz einfach gesagt, seine Art und Weise, Gott hat sich auf vielerlei Arten und Weisen gezeigt. Aber am Ende der Zeit, und es ist Zeit, Jesus hat er sein innerstes Wesen durch Jesus kundgetan. Da ist er uns begegnet, von Angesicht zu Angesicht. Wir haben ihn betastet, wir haben ihn mit unseren Augen gesehen, wir haben ihn gehört. So ist Gott. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kriegt man denn das Ganze überhaupt zusammen? Und ich sage es mal so, ich glaube, dass es in dieser Weltzeit, bis Jesus alles vollendet, gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde, die entziehen sich unserer Kenntnis, die bleiben Geheimnis. Und im Letzten bleibt Gott Geheimnis. Und doch erkennbar, so klar und so deutlich in Jesus. Und das muss uns genügen. Und gleichzeitig ist er ein Geheimnis. Er kämpft mit Jakob und renkt ihm die Hüfte aus. Gott kämpft, da ist das Dunkles, das Bösartiges in dieser Welt nach wie vor. Und mit dem haben wir zu kämpfen, ob es uns passt oder nicht. Und wir sind wieder bei der Ponyhof-Spiritualität. Es reicht nicht einfach nur zu besänftigen und zu beruhigen. Es heißt, wir müssen auch kämpfen lernen, und zwar geistlich kämpfen lernen. Ich nehme ein Beispiel. Im Jahr 2005 hieß die Jahreslosung, das war das Jahr nach dem Tod unserer Tochter. War eine schlimme Zeit, eine ganz furchtbare Zeit für mich, für unsere Familie. Und die Jahreslosung hieß, Jesus sagt zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Eine Beruhigung, es wird gut, Samuel, es passt. Ich habe für dich gebetet. Der Vers davor ist an Dramaturgie nicht zu überbieten, denn der Vers davor lautet Simon, Simon. Er spricht den alten Simon an, nicht mit neuem Namen Petrus, sondern den verführbaren Simon. Und er sagt, Simon, Simon, pass gut auf. Gott hat dem Teufel erlaubt, euch auf die Probe zu stellen und die Spreu vom Weizen zu trennen. Hallo? Voll krass. Es war wie wenn Jesus zu mir sagt, Thomas, pass auf, Gott hat dem Teufel erlaubt, dich auf die Probe zu stellen, auf eine Art und Weise, die macht dich halb wahnsinnig. Und dann kommt der Trost. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dann sagt er zu ihm, Simon, wenn du zu mir zurückgefunden hast, dann geh hin und stärke deine Brüder. Dann als Hinkender, als Gescheiterter, als einer, der mich verleugnet hat und der zurückgefunden hat zu mir, weil ich für dich gebetet habe, stärke deine Brüder. So verdichtet ein Riesendrama. Man könnte es Jakobsdrama nennen. Der Kampf mit Gott, das Hinken danach und zum Segen werden für andere. Und die Bibel ist voll von solchen Gestalten, die kämpfen, die kämpfen, die scheitern, die gesegnet werden und die ein Segen werden für andere durch ihr Dasein. Ich kann heute, wenn Eltern ein Kind verlieren, Verständnis haben wie kein anderer, der sowas nicht erlebt hat. Nur durch mein Sein, indem ich da sitze und zuhöre und nicht sage, bin ich schon Segen. Denn man nimmt es einem ab, irgendwie versteht er mich. Und es ist gut, dass er nichts sagt. Es ist ein tiefes Geheimnis. Und wir hätten das Böse und das Sperrige und das Gewalttätige gern draußen. Aber das gehört dazu zu unserem Leben hier und jetzt, bis Jesus wiederkommt. Und das Schöne ist, das kann ich hier so offen sagen, als ich die Geschichte bewegt habe, kam mir der Gedanke und ich habe ihn ausgesprochen und ich habe einfach nur gesagt, Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich. Denn ich weiß, du meinst es gut. In all dem Sperrigen und in all dem Gewalttätigen, das hier noch herrscht, in all dem Chaos, weiß ich eins, du meinst es gut. Denn wie du deine Liebe bewiesen hast am Kreuz, ist nicht mehr zu toppen. Also kannst du es nur gut meinen. Und wenn der Teufel auf mich losgeht, dann weiß ich, du betest für mich und ich weiß, dass etwas Gutes herauskommen wird am Ende, denn du meinst es gut. Ein Gott, der sein Leben verschenkt für uns, der kann ja im Tiefsten nur gut sein. Und gleichzeitig müssen wir uns dieser Zeit stellen, der Kämpfe, des Bösen, des abgrundtief Bösen, wie Jakob, wie Petrus. Und da tut eine Ponyhof-Spiritualität keine guten Dienste, denn mit der werden wir diese Kämpfe nicht bestehen. Und das Bild von vorhin, wenn wir uns an Gott klammern, an diesen für uns widersprüchlichen Gott, der mit uns kämpft, der uns die Hüfte ausrenkt, wenn wir uns an den klammern, dann werden wir den Segen ererben und zum Segen werden in einer gebrochenen Welt. Ist faszinierend, wenn wir uns dem stellen. Es kann Angst machen, aber wir müssen keine Angst haben. Und dann heißt es, nachher, als Jakob weggeht, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Pnuel oder Pnuel, Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Und das ist auch spannend. Jakob wird nicht wiederhergestellt, dass er daherläuft und alles ist wieder bestens, sondern er nimmt etwas mit aus diesem Kampf, das ihn ein Leben lang daran erinnert wird, dass er mit Gott gekämpft hat. Und seitdem essen, wie der Andi gesagt hat, die Israeliten von diesem Fleisch nichts, der an diesem Hüftknochen ist. Was für ein Ende. Ich habe Gott gesehen, ein Happy End und er hinkte. Also wer meint, er hat Lebenswunden und die werden dann einfach ausradiert, der wird sich ziemlich sicher täuschen. Die bleiben, aber die verlieren ihre Bitterkeit, die verlieren das Böse. Sie bleiben Wunden und erinnern an die Barmherzigkeit Gottes. Ich habe Gott gesehen. Ich habe sogar mit ihm gekämpft und ich habe überlebt. Ich hink jetzt zwar, aber das ist eine Erinnerung, dass ich barmherzig und demütig bleibe anderen gegenüber. Und dann kommt die Begegnung zum Schluss zwischen Esau und Jakob. Die zwei begegnen sich. Und die Bitte von Jakob geht in Erfüllung. Als ich dir, sagt er zu Esau, als ich dir ins Gesicht schaute, war es, als würde ich Gott selbst sehen. So freundlich bist du mir begegnet. Und er empfängt den Segen vor dem Esau, vor dem er so Angst hatte. Der blickt ihn freundlich an. Und Jakob kann sagen, als würde ich Gott selbst sehen, so freundlich bist du mir begegnet. Und er spürt den Segen regelrecht, er nimmt ihn regelrecht wahr, denn er wird verkörpert durch seinen Bruder. Unglaublich. So schön, so schön. Und ich wünsche mir das so auch für uns, dass dort, wo wir sind, dass jemand sagt, Mensch, Andi, heute war es, als du mir begegnet bist, als wäre mir Gott höchstpersönlich begegnet. So freundlich hast du mich angeschaut. Wenn deine Kinder in 20 Jahren sagen, Papa, an eins erinnere ich mich, du hast auch eine wilde Seite gehabt und die war nötig und wichtig, aber eine freundliche. Und wenn ich an dich denke, denke ich an das freundliche Gesicht meines Papas. Und es ist, wie wenn mir Gott selber in die Augen schaut. Und ihr merkt wieder die Zusammenhänge, Gott Segen empfangen, Segen sein sollen, zum Segen werden für andere. Vom Haben wollen zum Sein sollen. Und das Ganze zieht sich bis ins Neue Testament hindurch. Du hast mich angeschaut und es war, wie wenn Gott mich angeschaut hätte. So freundlich, auf diese gute Art und Weise. Aber das dazwischen, den Kampf und das Ehrlichwerden und das Ringen, das dürfen wir nicht ausklammern, sonst wird es billig und ponyhofmäßig. Das gehört dazu und dann wird es reich und kraftvoll. Sich den Kampf stellen ist wichtig. Ehrlich werden wie Jakob. Empfangen und transformiert werden und zum Segen werden für andere. Und Widersprüche aushalten. Gott ist Liebe und er hat eine wilde Seite und die dürfen wir nicht ausklammern. Er kann zupacken, aber alles ist der Liebe untergeordnet und wir leben in einer korrumpierten Welt. Da sind noch dunkle Geheimnisse, die sind uns einfach verschlossen und mit dem müssen wir leben lernen. Amen. Gut, die Musiker dürfen hochkommen. Ich hoffe, die schaffen es aus ihren Stühlen raus nach dem Gehaltvollen. Und hier gibt es noch ein paar Dinge. Hier vorne findet ihr Zettel und Kugelschreiber. Wer will, darf gerne nach vorne kommen und hinschreiben, mein Name ist Betrüger, mein Name ist Jakob, mein Name ist Lügner. Nehmt diese Zettel, steckt sie hinten ins Kreuz, werdet eure Schuld los. Dann könnt ihr euch gegenseitig gerne segnen, einen Segen zusprechen und ganz einfach sagen, Samira, der Herr segne dich ganz reich. Und du wirst zum Segen für andere. Amen. Punkt. Fertig. Oder ihr kommt darüber und da ist Wolfgang und ich mit dem grünen Schal und wir segnen euch gerne. Heute kurz einen Segen zusprechen. Ich habe es gesagt, was der Segen beinhaltet. Traut euch einfach, werdet das Schwere los, dass ihr Betrüger und Lügner seid, inklusive meiner. Und dann lasst euch segnen und werdet zum Segen für andere. Wenn ihr dann zurücklauft und andere anschaut, dass die dann sagen, du hast mich so angeschaut, das war schon Segen pur. Amen, Schluss, das genügt. Die Welt braucht solche Menschen. Amen.